Guten Morgen. Ich freue mich besonders, hier heute zu sein. Das erste Mal, dass ich hier gepredigt habe, zwei Wochen vor dem Predigt, stand der Titel noch nicht fest. Aber viele Leute von der Gemeinde haben mir gesagt, dass sie sich freuen, den Predigt zu hören und dass sie den Predigt erwarten. Also ich hab mich gedacht, dass ein guter Titel für den Predigt wäre Erwartung. Dieses Mal den Titel ist Ablehnung. Aber der Titel steht seit langem schon fest und es gab keine bessere Alternative. Ich bedanke mich bei allen, die mich ermutigt haben, weiterzumachen. Und besonders bei meiner Frau, die musste Sigmal-Korrektur lesen. Wir beten. Herr, bitte gib uns offene Ohren für dein Wort und offene Herzen für deine Liebe heute. Amen. Denn der Text, den wir heute lesen werden, braucht eine lange Einführung zur Geschichte Israel. Aber die Einführung lohnt sich. Wir fangen in der Zeit des Reiches Israel an. Es geschieht eine Spaltung des Reiches in zwei kleinere Reiche. Also ein Nordreich und ein Südreich. Im Nordreich, welches Israel genannt wird, verbreitet sich schnell die Anbetung anderer Götter. Im 7. Jahrhundert vor Christus wird das Nordreich zerstört. Im Südreich, genannt Juda, wo Jerusalem und den Tempel sind, gleicht die Beziehung zu Gott einer Achterbahnfahrt. Also mal geht es rauf, mal geht es runter. Entscheidend dafür ist die Haltung des Königs gegenüber Gott. Das Reich Juda kennt manchmal schlechte Könige, die Bewohner von Juda verführen, Böses zu tun. Manchmal gibt es aber einen guten König. Der gute König versucht, die Beziehung mit Gott wieder in Ordnung zu machen. Und ein Beispiel dafür ist Josia. Josia wird König, als er erst 8 Jahre alt ist. Während seiner Regierungszeit startet er eine Reform. Er setzt sich entschieden gegen die Götzendienste ein, die seine Vorfahren ausgeübt haben. Es ist während dieser Zeit, dass die Hauptfigur unseres heutigen Textes gelebt hat, Jeremia, der Prophet. Jeremia soll nicht mal 20 Jahre alt gewesen sein, als er von Gott seine Berufung bekommen hat. Eine schwierige Berufung. Weil außer dem guten König Josia und einer kleinen Menge vom Volk, keiner wirklich Lust hat, zu Gott umzukehren. In diesem Kontext ist Jeremias Botschaft meistens eine Botschaft des Gerichts. Achtung, das sind keine leichten Worte. Die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Nicht jetzt. Noch nicht. Die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Und niemand wird sie wegscheuchen. Und ich, also Gott, werde in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude aufhören lassen. Die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Denn das Land soll zu Trümmerstätten werden. Sie können sich leicht vorstellen, dass Jeremia nicht besonders beliebt war. Und Gott hat dabei nicht viel geholfen. Im Gegenteil. Gott hat Jeremia verboten zu heiraten. Er verbot ihm, zur Ortszeit oder Beerdigung seine Nachbarn und Verwandten zu gehen. Als Josia, der gute König, plötzlich in einer Schlacht stirbt, wird klar, dass wenige Leute es mit der Umkehr ernst gemeint haben. Götzendienste verbreiten sich rasch und Jeremias Wirken trifft nur auf Widerstand und Ablehnung. Zu diesem religiösen Hintergrund gibt es auch einen politischen Hintergrund, wie in alle gute Geschichte. In Jeremias Zeit befindet sich das Reich Juda mitten in einem Machtkampf zwischen Ägypten und Babel. Zwei mächtige Reichen, die versuchen, den Mittleren Osten zu erobern. Juda muss sich entscheiden, wem er sich ergeben will. Gottes Wort durch Jeremia ist eindeutig. Ergebt euch den Babylonier, weil Gott denen die Macht geben wird. Dafür würde Jeremia verfolgt. Es gab gegen ihn ein Mordkomplott, welches von seiner eigenen Sippe geplant war. Zweimal musste er ins Gefängnis unter harten Bedingungen. Zum Beispiel wäre Jeremia fast in eine Zisterne gestorben, in die seine Feinde ihn geworfen hatten. Aber trotz aller Verfolgung bleibt Jeremia Gottes Botschaft treu. 40 Jahre lang hat Jeremia die Zerstörung Judas verkündet und nach 40 Jahren, an einem Tag im Juli, wird die Prophezeiung wahr. Der Tempel wird zerstört, der König und seine Beamten gefangen genommen, die Bevölkerung von Juda nach Babylonien deportiert. Aber die Geschichte ist hier noch lange nicht zum Ende. Jeremia und einige Überlebende bleiben in Juda unter der Regierung eines Gouverneurs zurück. Als dieser Gouverneur ermordet wird, wollen die Überlebenden nach Ägypten fliehen, um den Zorn der Babylonier zu entkommen. Aber die Führer des Volkes gehen zuerst zu Jeremia. Sie schwören von nun an dem Wort Gottes zu gehorchen. Die Antwort Gottes durch Jeremia ist aber nicht die, die die Führer des Volkes erwartet haben. Bleibt hier, Gott passt auf euch auf. Einen Moment lang könnte man glauben, dass die Judäer aus ihrer Erfahrung gelernt hätten. Aber nein, niemand hört auf Jeremia. Die Überlebenden fliehen nach Ägypten und nehmen Jeremia mit. Mit sich nehmen sie auch ihre schlechten Taten und den Götzendienst. Jeremia muss wieder seine Botschaft verkünden. Er warnt, Gott wird die im Land Ägypten wohnenden heimsuchen, wie er Jerusalem heimgesucht hat. Durch das Schwert, den Hunger und durch die Pest. Das ist der lange Kontext des Bibeltextes, den wir heute lesen werden. Also in dem heutigen Abschnitt geht es um die Antwort der Überlebenden auf Jeremias Warnung. Jetzt. Das ganze Volk, das im Land Ägypten in Patros wohnte, antwortete dem Jeremia. Was das Wort betrifft, das du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so werden wir nicht auf dich hören. Sondern wir wollen der Königin des Himmels Rauchopfer darbringen und ihr Trankopfer spenden, so wie wir es getan haben, wir und unsere Väter. Da hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut. Wir seien kein Unglück. Aber seitdem wir aufgehört haben, der Königin des Himmels Rauchopfer darzubringen und ihr Trankopfer zu spenden, haben wir an allem Mangel gehabt und sind durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben worden. Und Jeremia sagte zum ganzen Volk, das Rauchopfer, das ihr in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem dargebracht habt, hat er nicht daran gedacht und hat er es nicht gemerkt. Und der Herr konnte es nicht mehr ertragen wegen der Bosheit eurer Taten, wegen der Gräuel, die ihr verübt habt. Darum ist euer Land zur Trümmerstätte, zum Entsetzen und zum Fluch geworden, ohne Bewohner, wie es an diesem Tag ist. Und Jeremia sagte zum ganzen Volk, hört das Wort des Herrn, alle Judäer, die ihr im Land Ägypten seid. Siehe, ich wahre über sie zum Bösen und nicht zum Guten. Und alle Männer von Juda, die im Land Ägyptens sind, sollen durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben werden, bis sie vernichtet sind. Dort dem Schwert entkommene werden aus dem Land Ägypten in das Land Juda zurückkehren, ein geringes Äuflein. Und der ganze Rest von Juda wird erkennen, welches Wort sich bestätigen wird, meines oder ihres. Ich möchte zum Text ein paar Beobachtungen machen. Wir haben hier Hauptdarsteller, die sich in zwei Gruppen aufteilen lassen. Auf der einen Seite steht Jeremia, der sich für Yahweh entschieden hat, den historischen Gott des Volkes Israel. Auf der anderen Seite haben wir das Volk aus Juda, die nach Ägypten geflohen ist. Sie haben sich für die Königin des Himmels entschieden, eine Göttin, die eigentlich eine Göttin der Babylonier ist. Wir können den Text in drei Abschnitte teilen. Erstens haben wir die Antwort des Volkes auf Jeremias Warnung. Sie lautet: Wir werden nicht auf dich hören, es geht uns schlecht, weil wir die Königin des Himmels nicht gedient haben. Im zweiten Teil antwortet Jeremia dem Volk: Ihr liegt falsch, eure Ungehorsam gegenüber Yahweh ist der Grund eures Unheils. Schließlich, im dritten Teil, Gott antwortet dem Volk durch Jeremia. Mit anderen Worten umschrieben, lautet die Antwort: Ich zeige euch, wer hier recht hat. Wir können leicht erkennen, dass es in diesem Text um einen religiösen Streit geht. Trotz des Streits sind die beiden Parteien, Jeremia und das Volk, in einigen Punkten einig. Einig sind sie sich, dass das Benehmen des Volkes in Ägypten ähnlich ist wie das ihrer Väter in Juda. Jeremia und das Volk sind sich weiter einig, dass dieses Benehmen und die Entscheidung des Volkes Folgen haben für das Wohl des Volkes und ihres Landes. Schließlich sind sie sich alle einig, dass das Land zu Trümmerstätte geworden ist. In diesem gesamten Kapitel begegnet man Wörter wie Mangel, Hunger, Schwert, Öde, Sterben, Ausroten, circa 40 Mal. Worin Jeremia und das Volk sich nicht einigen können, ist die Frage: Warum ist das Unheil geschehen? Das Volk behauptet, dass das Unheil angefangen hat, seitdem sie aufgehört haben, der Königin des Himmels Opfer zu bringen. Demnach ist König Josias Reform schuld an allem Unglück, welches Juda erlebt hat. Jeremias Erklärung ist total anders. Die Opfer für die anderen Götter sind für das Unheil verantwortlich. Dazu nennt Jeremia zwei weitere Punkte: die Bosheit des Volkes und die Gräuel, die sie verübt haben. Für Jeremia ist es also nicht nur ein religiöses Problem, sondern auch ein tiefes moralisches Problem. Das letzte Teil des Textes ist Gottes Antwort auf diesen Streit. Die Antwort wirkt grausam, wie viele von Jeremias Prophezeiungen. Schwert, Hunger und Vernichtung erwarten das rebellische Volk. Die Antwort Gottes weist auf die Zukunft hin und wird wie eine Herausforderung. Wir werden erkennen, welches Wort sich bestätigen wird, ihres oder meines. Schließlich spricht Gott über ein geringes Häuflein, das überleben wird. Insgesamt ist Gottes Antwort Jeremias Botschaft sehr ähnlich, welche er seit 40 Jahren verkündet. Zusammenfassend lautet sie: Es kommt ein Tag, wo Gott die Bosheit verurteilen wird. Dieser Tag wird ein grausamer Tag sein, denn nur einen kleinen Rest überleben wird. Ich möchte jetzt ein paar Fragen stellen. Die erste Frage stellt sich bei jedem Streit: Wer hat Recht? Ist der Ungehorsam gegenüber der Königin des Himmels schuld an dem Unheil oder der Ungehorsam gegenüber Gott? Unsere Antwort als Christen und Leute, die ein paar Jahrhunderte später leben, ist: Jeremia hat Recht, selbstverständlich. Aber ist es so selbstverständlich, dass Jeremias Erklärung die einzige, die plausibel ist? Wenn ich ein junger Mann zur Zeit Jeremias wäre, der Zeuge dieses Streits wird, warum sollte ich mich für Jeremias Interpretation entscheiden? Die Erklärung des Volkes scheint logisch, einfach und attraktiv. Bevor Josia König war, war die wirtschaftliche Lage in Juda einigermaßen gut. Nach seiner Reform hat sich alles verschlechtert. Deshalb könnte Josias Reform an den Unheil schuld sein. Und wenn Josias Reform in Gottes Sinne war, warum hat Gott den König dann nicht vor einem schändlichen Tod geschützt? Die Meinung des Volkes scheint logisch zu sein. Dennoch gibt es weitere Fakten, die wir beachten sollen, wenn wir etwas über die Glaubwürdigkeit der beiden Parteien erfahren wollen. Erstens, Jeremias Interpretation fordert eine radikale Umkehr. Wie gesagt, für Jeremia geht es nicht nur um religiöse Pflichten. Es geht auch um das moralische Verhalten des Volkes. Die Interpretation des Volkes hingegen fordert wenig. Ein paar Opfer und Trankopfer. Et voilà. Es ist klar, dass die meistens Jeremias Interpretation ablehnen würden, weil es für sie selbst unbequeme Veränderungen nach sich zieht. Zweitens, vor der Reise nach Ägypten sind die Führer des Volkes freiwillig zu Jeremia gegangen, um das Wort Gottes zu hören. Wenn diese Leute wirklich geglaubt haben, dass die Königin des Himmels die Macht hat, warum bitte sind sie dann zu Jeremia gegangen? Drittens, Jeremia ist nie von seiner Botschaft abgewichen, selbst wenn es ihn das Leben gekostet hätte. Das Volk dagegen hatte geschworen, dem Wort Gottes zu gehorchen und hat es nicht getan, wenn das Wort Gottes ihnen gerade nicht passte. Es ist klar, wer hier vertrauenswürdiger ist. Viertens und sehr wichtig, bis jetzt hatte Jeremia immer recht mit seinen Prophezeiungen. Seine Botschaft ist dieselbe wie die anderer Propheten vor ihm, auch wenn sie keine angenehme Botschaft ist. Selbst wenn das Volk sie abgelehnt hat, hat sie sich verwirklicht. Jerusalem wurde zerstört. Alles in allem hätte ich weniger Schwierigkeiten gehabt, eine Entscheidung zu treffen. Ich hätte mich für Jeremia entschieden. Jetzt die nächste Frage. Wenn es so eindeutig scheint, wer am glaubwürdigsten ist, warum unterstützt keiner Jeremia? Warum ist das Volk sich einig, dass die Königin des Himmels, dass sie die Königin des Himmels weiter anbeten wollen? Warum lehnen sie Jeremias Botschaft ab? Es ist von dieser Text her allein schwer zu beurteilen. Vielleicht ist das Volk fest vor der Macht der Königin des Himmels überzeugt. Schließlich bin ich auch davon überzeugt, dass die Elfenbeinküste einmal die Fußball-WM gewinnen wird. Auch in anderen Geschichten der Bibel finden wir die Ablehnung von Gottes Wort bei Mose, Elia, Jesaja, Ezekiel, Hosea, Paulus. Auch Jesus trifft dieselbe Ablehnung, sodass er klagt. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Warum kommt es in der Geschichte Israel immer wieder zur Ablehnung von Gottes Wort? Ich denke, dass es mit dem Anspruch Gottes auf unser Leben zu tun hat. Was meine ich damit? Jeremias Gott gibt sich nicht mit ein paar Opfern zufrieden, wie die Königin des Himmels. Er verlangt deutlich mehr. Er gibt sich nicht mit einem frommen Leben zufrieden. Nein, er verlangt noch mehr als ein frommes Leben. Er verlangt alles. Unser ganzes Leben. Jeremias Gott kann von einem 20-jährigen Jungen wie Jeremia verlangen, dass er die schlimmste und gefährlichste Botschaft verkündet. Jeremias Gott kann ihn verbieten zu heiraten, ihn verbieten mit seinen Mitmenschen zu feiern und zu trauern. Jeremias Gott erspart ihm weder die Verspottung noch die Verfolgung. Sein Gott ist nicht einmal eine Versicherung gegen die Depression. Wollen Sie wissen, wie es sich anfühlt, Jeremias Gott treu zu dienen? Lesen wir, was Jeremias jetzt geschrieben hat. Ich bin der Mann, der Elend sah durch die Rute seines Grimmes. Mich trieb er weg und ließ mich gehen ins Finsternis und ohne Licht. Nur gegen mich wendet er immer wieder sein Hand, jeden Tag. Verfallen ist er mein Fleisch und mein Haut, zerbrach meine Knochen. Und wenn ich schrie und Hilfe rief, verschloss er sein Ohr vor mein Gebet. So beschreibt Jeremia seine Erfahrung als Prophet. Und all das so für 40 Jahre Wirkung ohne Erfolg. Bestimmt haben die Judäer Jeremia angeguckt und gedacht, deinem Gott treu zu dienen. Für solch ein Ergebnis? Nein, danke. Ich möchte jetzt mit einer wichtigen Frage schließen. Was bedeutet dieser Text für mich und für uns? Wenn wir als postmoderne Leser diesem Text begegnen, sind wir oft schockiert von der Gewalt in Gottes Wort. Ein Gott, der einem ganzen Volk mit Vernichtung droht, ist uns fremd. Ich denke aber, dass das Erste, das wir uns in diesem Text merken sollen, diese bewusste Ablehnung ist. Die Judäer in Ägypten lehnen Gott ab und suchen sich eine angenehmere Göttin aus. Sie lehnen damit die Realität ihrer Sünden ab, obwohl sie wissen, welchen Schmerz und Leid ihr Verhalten gebracht hat. Solange wir nicht verstanden haben, wie irrsinnig diese Ablehnung ist, glaube ich nicht, dass wir die Reaktion Gottes verstehen können. Ich denke, dass es diese Ablehnung ist, die uns heute mit diesem Text am meisten verbindet. Die bewusste Entscheidung, sich von Gott zu trennen. Als Menschen, und ich schließe mich dazu, wollen wir Jeremias Gott nicht. Er fordert von uns zu viel und gibt zu wenig. Wir hätten so gern einen angenehmeren Gott. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich muss zugeben, dass ich mich an die Trauerpredigt unserer Ortszeit kaum erinnere. Verstehen Sie, ich hatte die Augen woanders. Aber eins, das ich mir gemerkt habe, ist dieser tolle Satz. Nicht die Liebe trägt eure Ehe. Von nun an trägt eure Ehe eure Liebe. Nicht die Liebe trägt eure Ehe. Von nun an trägt eure Ehe eure Liebe. Anders gesagt, es kommt nicht auf eure Gefühle an, sondern eure Versprechen vor Gott und den Menschen trägt nun eure Beziehung. Es ist eine kleine Nuance, aber für mich macht sie den Unterschied zwischen Gottes Vorstellung einer Ehe und der postmoderne Vorstellung einer Ehe. Die postmoderne Vorstellung stellt die Liebe, die Gefühle ins Zentrum. Wo wir lange gesagt haben, Gott ist Liebe, sagt sie jetzt. Die Liebe ist unser Gott. Und die Göttinliebe ist so eine tolle Göttin. Sie erlaubt es uns, sexuelle Beziehungen vor der Ortszeit zu führen, als der natürlichste Ausdruck der Liebe. Die Göttinliebe erlaubt zwei Männer oder zwei Frauen eine Beziehung zu haben. Warum sollen wir die Liebe einschränken? Und wenn die Liebe sich für jemand anders entflammt, dann sind wir frei, den Partner zu wechseln, sagt die Göttinliebe. Gott hingegen stellt unsere Heiligkeit ins Zentrum. Er sagt, ein Mann und eine Frau, die auf den Bund der Ehe dieses Versprechen warten müssen, bevor sie sexuelle Beziehung haben und die an ihre Ehe festhalten sollen, selbst wenn das Liebegefühl lang tot ist. Es gibt keine Frage, welche Vorstellung attraktiver ist und welche mehr von uns verlangt. Es gibt auch keine Frage, welchen Gott unsere Generation ausgewählt hat. Nämlich die Göttinliebe und welchen sie abgelehnt. Unser Text zeigt mir, wie Gott auf diese Ablehnung antwortet. In Jeremias Zeit hat Gott mit harten Worten geantwortet. Was euch erwartet, sagt er, ist das Schwert, der Hunger und die Pest. Ich fürchte, dass er dasselbe in unserer Zeit macht. Was jemand erwartet, der Gott ablehnt, ist die Ewigkeit ohne Gott. Die Hölle. Sicher, die Hölle ist kein beliebtes Konzept. Aber ob beliebt oder nicht, ist nicht die Frage. Ich muss meine Tochter, Janika, oft warnen, dass sie sich verlassen wird, wenn sie auf dem Stuhl tanzt. Und ich mache das oft, glauben Sie mir. Ob sie das mag oder nicht, ist nicht die Frage. Genauso erinnert uns Gott an die Konsequenzen unserer Ablehnung. Was jemanden erwartet, der Gott ablehnt, ist die Ewigkeit ohne Gott. Ich glaube, dass das Feuer, welches mit der Hölle assoziiert ist, bildlich gemeint ist. Genauso wie das Gold im Paradies. Aber das Bild zeigt uns, wie schlimm es sein wird, von Gott getrennt zu sein. Ich glaube, das wird viel schlimmer als Schwert, Hunger und Pest sein. Gott weist auf eine Zeit ein, in der wir alle erkennen werden, dass es die richtige Entscheidung ist, Gott zu folgen. Diese Zeit liegt für uns in einer unbestimmten Zukunft. Für viele ist es eine unbefriedigende Antwort. Warum nicht hier und jetzt? Ich weiß es nicht. Glauben Sie mir, Jeremia und ich hätten es lieber, wenn Gott hier und jetzt sich zeigen würde. Aber für uns Christen heißt es abwarten und treu bleiben. Und treu bleiben bedeutet für jeden etwas anderes. Vielleicht bedeutet es für Sie, 40 Jahre lang für eine Tochter, einen Bruder oder eine Mutter zu beten. Vielleicht bedeutet es, eine Beziehung zu beenden oder an eine Ehe festzuhalten. Vielleicht ist es nicht anders, als den Glauben an unsere Kinder weiterzugeben. Was auch immer Gottes Berufung für uns ist, lass sie uns annehmen, auf ihn warten und treu bleiben. Wie lange müssen wir denn abwarten? Wie lange musste Jeremia warten? Den historischen Quellen nach hat Jeremia nicht mehr erlebt, wie seine Prophezeiung sich verwirklicht hat. Er wurde in Ägypten gesteinigt. Weil die Leute seine Predigten satt hatten. Wie lange werden wir noch warten müssen? Wir warten, bis Jesus kommt oder uns zu ihm ruft. Amen.